Angenommen, du wachst morgens auf und alles, was du über gesunde Ernährung zu wissen glaubtest, steht plötzlich Kopf. Brot ist nicht mehr die Basis. Fettarme Milch, vergiss es. Und Butter ist plötzlich wieder erlaubt. Und genau das ist Anfang Januar 2026 in den USA passiert. Die amerikanische Regierung hat ihre Ernährungsrichtlinien komplett umgekrempelt und die alte Ernährungspyramide auf den Kopf gestellt. Buchstäblich. Oben thront jetzt Protein, Fleisch, Fisch, Eier und Käse. Ja, und ganz unten, ganz klein, das Getreide. Das Ganze unter dem Motto Eat Real Food ist echtes Essen. Und die Reaktionen darauf gleichen einem Sturm. Die einen feiern es als überfällige Revolution und die anderen warnen vor dem Untergang der Ernährungswissenschaft. Und du fragst dich vielleicht, was davon stimmt jetzt? Und vor allem, was bedeutet das eigentlich für dich? Und genau darum geht's in dieser Folge. Du erfährst, was wirklich hinter den neuen Empfehlungen steckt, welche wissenschaftlich sinnvoll sind und welche du getrost ignorieren kannst. Du bekommst konkrete Empfehlungen an die Hand, zum Beispiel wie viel Protein du tatsächlich brauchst, lernst, warum Fett nicht dein Feind ist, aber eben auch nicht automatisch dein Freund. Und du nimmst 3 Quick Wins für dich mit, die du noch heute umsetzen kannst. Egal, ob du Fett abbauen möchtest, ob du Muskeln aufbauen möchtest oder einfach gesund und fit bleiben willst, diese Folge ist genau das Richtige für dich. Du bekommst Orientierung und die hilft dir dabei, durch den Ernährungsdschungel weiter zu navigieren. Das ist zumindest mein Ziel für heute und ich versuch's interessant zu machen. Deswegen bleib dran, viel Spaß beim Hören. Du hörst Fitness mit Marc und dies ist Folge 557.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er träumt von einem Ferienhaus am Lake Tahoe. Marc Maslow.
Ich gebe zu, als ich die Schlagzeilen über die neuen US-Ernährungsrichtlinien las, musste ich erstmal schmunzeln, denn mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine Ernährungsregel gehört und gedacht, ja, macht Sinn, das passt genau zu dem, was ich letzte Woche gehört habe. Wahrscheinlich hast du es auch selten gehört, bis nie. Letzte Woche hieß es noch, Kohlenhydrate sind schlecht. Diese Woche sagt man, ohne Kohlenhydrate hat man aber keine Energie. Gestern machte Fett uns fett und heute ist Butter und Eier wieder okay. Diese ganzen Widersprüche, die sind keine Einbildung. Das ist das Ergebnis von Jahrzehnten widersprüchlicher Botschaften und genau deswegen ist das Thema, finde ich, so spannend. Lass uns mal über die alte Pyramide sprechen. Spulen wir ein bisschen zurück. 1980 veröffentlichten die USA ihre ersten offiziellen Ernährungsrichtlinien. Die Botschaft damals war klar. Fett ist der Feind. Iss mehr Brot, mehr Nudeln, mehr Reis. Die berühmte Ernährungspyramide von 1992 zementierte dann das Ganze. Getreide war die breite Basis, Fett und Fleisch ganz oben in der Spitze. Bitte sparsam verwenden. Was danach in den folgenden Jahrzehnten passierte, wissen wir. Die Übergewichtsraten explodierten. In den USA hat sich der Anteil der stark Übergewichtigen zwischen 1980 und heute fast verdreifacht. Mehr als 40% der Amerikaner sind heute fettleibig, doppelt so viele wie in Europa. Jetzt kann man natürlich sagen, die Leute haben sich halt nicht an die Regeln gehalten. Und das stimmt, zumindest zum Teil. Aber die Frage ist auch, waren die Regeln überhaupt sinnvoll? Die Logik von damals ging so: Fett hat viele Kalorien. Also spart Fett, dann nehmt ihr ab. Und wenn ihr weniger Fett esst, dann könnt ihr mehr Kohlenhydrate essen. Und das klingt ja auch erstmal logisch. War aber ein Eigentor. Denn was passierte? Die Menschen ersetzten Fett durch Zucker und durch Stärke. Die Lebensmittelindustrie brachte massenweise Light-Produkte auf den Markt. Die waren dann fettarm, aber vollgepumpt mit Zucker, damit sie eben trotzdem schmecken. Das Ergebnis, die Leute wurden nicht schlanker, sie wurden dicker und sie wurden auch kränker. Eine deutsche Ernährungsjournalistin, der ich auch folge, Johanna Bayer, die bringt es in ihrem Blog auf den Punkt, den Artikel verlinke ich dir auch nochmal. Die 80er Jahre markierten nicht nur den Beginn der Leitwelle, sondern auch den massiven Anstieg von Übergewicht und Adipositas. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, aber das sind die USA, wir in Deutschland sind doch anders. Das stimmt auch und ja, es stimmt gleichzeitig auch nicht. Wir können sagen, ja, wir haben hier eine andere Esskultur, wir haben die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, mit eigenen Empfehlungen. Aber was in den USA passiert, kommt früher oder später auch zu uns. Diese Anti-Fettwelle, die kennen wir ja alle und die kam aus den USA. Die Leitprodukte, Ursprung USA. Die Ernährungspyramide, die du wahrscheinlich in der Schule gelernt hast, ist auch inspiriert von den USA. Und auch die wissenschaftliche Debatte über Eiweiß, über Fette, über verarbeitete Lebensmittel, die findet nicht hier in Deutschland isoliert, sondern sie findet global statt. Die Studien, auf die sich die Ernährungswissenschaftler weltweit beziehen, sind oft die gleichen. Und deswegen lohnt es sich, genau hinzuschauen, was die USA jetzt anders machen und was davon für uns sinnvoll ist. Und dazu hilft es, wenn wir uns 4 Fragen stellen und die mal beantworten. Frage 1, wie viel Protein brauchst du wirklich? Die USA empfehlen jetzt fast das Doppelte von dem, was zumindest die DGE bei uns heute noch sagt. Wer hat recht? Frage 2, ist Fett jetzt wieder erlaubt? Die neuen Richtlinien rehabilitieren Butter und eben auch Vollmilch. Aber ist das wissenschaftlich fundiert oder ist das einfach nur Politik? Frage 3, was bedeutet eigentlich echtes Essen? Der Slogan Eat Real Food klingt großartig, oder? Aber was genau heißt das eigentlich im Alltag und wo sind die Grenzen dieses Gesichtspunktes? Und Frage 4, wie kannst du eigentlich mit solchen vielen widersprüchlichen Empfehlungen umgehen? Die DGE sagt A, USA sagen B, dein Fitnesstrainer sagt C. Wie findest du raus, was für dich stimmt? Also, gehen wir der Sache mal auf den Grund. Lass uns über Zahlen, Fakten und erstmal Definitionen reden. Die neuen Dietary Guidelines for Americans haben 3 wesentliche Neuerungen, die für dich interessant sind. Punkt Nummer 1, deutlich mehr Protein. Die USA empfehlen jetzt 1,2 bis 1,6 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht und Tag. Zum Vergleich, die bisherige Empfehlung, und das ist auch das, was die DGE in Deutschland heute noch immer sagt, liegt bei 0,8 Gramm. Das ist ein Unterschied, und zwar ein ziemlicher Unterschied von 50 bis 100%. Und für jemanden, der 80 Kilo wiegt, bedeutet das konkret, vorher hat man gesagt 64 Gramm Protein pro Tag, heute sagt man 96 bis 128 Gramm Protein pro Tag. Das ist ein gewaltiger Sprung. Punkt Nummer 2, Fett ist nicht mehr dein Feind. Zumindest bestimmte Fette. Die neuen Richtlinien definieren gesunde Fette neu. Dazu gehören jetzt ausdrücklich auch tierische Fette, also das Fett in Fleisch, Eiern und Vollfettmilchprodukten. Die Empfehlung lautet sogar, mit Butter zu kochen, statt mit Pflanzenöl. Das ist eine 180-Grad-Wende zur bisherigen Doktrin. Und Punkt Nummer 3, eat real food, also esst echtes Essen. Die Richtlinien positionieren sich klar gegen hochverarbeitete Lebensmittel. Der Slogan lautet, isst Dinge, die deine Großmutter als Essen erkannt hätte. Das bedeutet weniger Fertiggerichte, weniger Zusatzstoffe, weniger industriell hergestellte Produkte. Soweit so plakativ. Aber schauen wir mal auf die Wissenschaft dahinter. Lass uns mit der Proteinfrage beginnen. Wer hat recht? Kurze Antwort. Und das Thema hatten wir hier im Podcast ja auch schon häufiger. Die USA liegen jetzt näher an dem, was die aktuelle Forschung zeigt. Die 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht, die die DGE empfiehlt, sind das absolute Minimum, wenn du keinen Mangel erleiden möchtest. Und das ist der Wert, bei dem 97 bis 98% der Bevölkerung gerade so nicht unterversorgt sind. Das Problem oder der Haken an der Sache ist, dass kein Mangel nicht dasselbe ist wie optimal. Die Sportwissenschaft empfiehlt zum Beispiel schon lange höhere Werte und zwar nicht nur für Bodybuilder, sondern für alle, die Muskeln erhalten oder aufbauen wollen, die Fett verlieren wollen oder die über 40 sind und dem altersbedingten Muskelabbau entgegenwirken wollen. Wenn wir drauf schauen, was die Internationale Gesellschaft für Sporternährung empfiehlt, dann liegen wir bei 1,4 bis 2 Gramm pro Kilo für aktive Menschen. Und das deckt sich auch und überschneidet sich gut mit den neuen US-Empfehlungen. Und selbst die DGE hat 2017 eingeräumt, dass ältere Menschen mehr Protein brauchen und ihre Empfehlung für Menschen ab 65 etwas angehoben auf 1,0 bis 1,2 Gramm Protein. Die Wissenschaft ist hier relativ klar, mehr Protein, und zwar in dem Rahmen von 1,2 bis 1,6 Gramm für sehr Aktive, dann eben auch mehr, ist für die meisten Menschen vorteilhaft. Hilft dir beim Muskelerhalt, unterstützt die Sättigung, kann beim Abnehmen helfen und hat positive Effekte auf deinen Körperbau. Dr. Eric Helms, der die Wissenschaft analysiert und dazu auch Artikel schreibt, das ist einer, dem ich auch folge, renommierter Forscher im Bereich der Sporternährung, der schreibt in seiner Analyse der neuen Richtlinien, Zitat, akademisch betrachten wir die höheren Proteinempfehlungen als positive Entwicklung. Zitat Ende. Und mein Fazit zur Proteinfrage ist folgende. Die neuen US-Empfehlungen sind wissenschaftlich fundiert. 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht sind ein sinnvoller Korridor für aktive Menschen. Vor allen Dingen die, die schon die 40 überschritten haben. Und das bringt uns zur zweiten Frage. Lass uns über Fett reden. Und hier wird's ein bisschen komplizierter. Denn die neuen Richtlinien sagen zwei Dinge, die sich teilweise in sich widersprechen. Einerseits sagen sie, tierische Fette sind gesunde Fette. Also koch mit Butter. Andererseits sagen sie, haltet gesättigte Fette unter 10% eurer Kalorienzufuhr. Und das drückt Eric Helms, finde ich, auch ganz gut aus. Er sagt, das ist ein mathematischer Drahtseilakt. Wenn du großzügig Eier, Vollfett, Käse und Butter verwendest, wie die Richtlinien das suggerieren, und dabei gleichzeitig unter den 10% gesättigten Fetten bleiben willst, musst du ein echter Taschenrechner-Virtuose sein. Die wissenschaftliche Realität dahinter, die ist ein bisschen nuancierter. Gesättigte Fette sind nicht per se böse. Früher hat man die ja verteufelt und heute wissen wir, das war übertrieben. Aber die Empfehlung, unter 10% zu bleiben, ist für die Herzgesundheit der meisten Menschen nach wie vor, zumindest auf Basis der aktuellen Forschung, sinnvoll. Die Position gegen Pflanzenöle, die neuen Richtlinien warnen hier vor Samenölen wegen angeblicher Entzündungsgefahr, ist wissenschaftlich deutlich weniger fundiert. Die meisten Studien da draußen zeigen neutrale bis positive Gesundheitseffekte von Olivenöl, von Rapsöl oder auch von Sonnenblumenöl. Also, was können wir hier unterm Strich festhalten? Mein Fazit ist, die Rehabilitierung von Fett als solches ist definitiv überfällig gewesen. Vollfett-Milchprodukte sind kein gesundheitliches Problem. Aber die pauschale Empfehlung für Butter zum Beispiel bei gleichzeitiger 10%-Grenze für gesättigte Fette ist ziemlich verwirrend und sie ist in der Praxis auch schwer umsetzbar. Hier sind die USA meiner Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen. Kommen wir zum dritten Punkt. Eat real food. Also was steckt dahinter? Nun, der Slogan, der kommt ursprünglich von Michael Pollan, den habe ich hier im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe seine Bücher auch schon über viele Jahre zum Lesen empfohlen. Das ist ein amerikanischer Ernährungsautor und was er sagt ist, ist nichts, was deine Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Diese Aussage klingt erstmal super und grundsätzlich finde ich sie auch klasse. Weniger hochverarbeitete Lebensmittel, mehr echtes Essen. Das ist für die meisten Menschen ein richtig guter Weg. Studien zu sogenannten ultraverarbeiteten Lebensmitteln, auf Englisch heißen die UPFs, Ultra Processed Foods, zeigen ziemlich deutlich Zusammenhänge mit höherem Körpergewicht, mit schlechterer Stoffwechselgesundheit und sogar höherem Krankheitsrisiko. Aber, und das ist wichtig, verarbeitet ist nicht automatisch schlecht für die Gesundheit. Lass uns ein paar Beispiele durchgehen. Zum Beispiel Bohnen aus der Konserve sind verarbeitet. Gefrorenes Gemüse ist verarbeitet. Whey-Protein ist verarbeitet. Vollkornbrot ist auch verarbeitet. Das Problem mit den neuen Richtlinien ist, sie verwenden den Begriff highly processed, also hochverarbeitet, ohne klar zu definieren, was das eigentlich bedeutet. Das macht die Empfehlung schwammig und im Alltag schwerer umsetzbar. Außerdem, und auch das ist ein wichtiger Punkt, echtes Essen ist in der Regel teurer. Frisches Fleisch, frisches Gemüse, frisches Obst kostet mehr als Fertiggerichte. Nicht jeder da draußen hat die finanziellen Mittel oder auch die Zeit, alles frisch zu kochen. Ich mag den Gedanken, dass du mehr echtes Essen isst. Die Grundidee ist absolut richtig. Weniger Fertiggerichte, mehr selbst kochen, weniger Zutatenlisten, die wie ein Chemielehrbuch klingen. All das ist eine gute Richtschnur. Und natürlich muss das auch kein Gesetz, kein Dogma werden, denn nicht alles, was verarbeitet ist, ist gleich schlecht. Lass uns auch mal drauf schauen, was die neuen Richtlinien nicht geändert haben. Interessanterweise bleibt nämlich vieles, vieles gleich gegenüber früher. Zum Beispiel wird immer noch empfohlen, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen. Es gibt immer noch die Empfehlung, Zucker zu begrenzen. Du solltest immer noch ausreichend trinken. Und du solltest immer noch auf eine ausgewogene Energiebilanz achten. Die Hysterie, und das ist ja das, was häufig in den Medien dann auch plakatiert wird, da wird gesagt, ab jetzt ist alles anders, ist also auch übertrieben. Es gibt einige Dinge, die sind jetzt anders und der Kern guter Ernährung, also Basis, ist viel Obst und Gemüse zum Beispiel, Zucker begrenzen, viel trinken, all das bleibt stabil. Okay, genug Theorie. Wie setzt du das jetzt eigentlich am besten um? Hier sind 3 Best Practices, vielleicht auch kleine Dinge, die du heute noch anwenden kannst, plus ein einfaches Rahmenwerk, um durch Ernährungsverwirrung durchzunavigieren, ohne dich damit unnötig zu stressen. Punkt Nummer 1, Quickman Nummer 1, wenn du so willst, die Proteinfaustregel. Und ja, wir haben jetzt hier mit Kommazahlen um uns geschmissen, 1,2, 1,6 Gramm Protein und so weiter. Meine Empfehlung ist erstmal, wenn du dich um Protein kümmerst, vergiss diese komplizierten Rechnungen. Hier ist eine einfache Faustregel. Du kannst zu jeder Hauptmahlzeit eine Portion Protein, die ungefähr so groß ist wie deine Handfläche, dazu nehmen. Das könnte zum Beispiel sein, ein Stück Fleisch oder Fisch, 2 bis 3 Eier, eine große Portion Hülsenfrüchte, 200 Gramm Quark zum Beispiel, Magerquark, wenn du mit den Kalorien nicht so durch die Decke willst, oder eine Portion Tofu oder Tempeh. Wenn du das 3-mal am Tag zu jeder Hauptmahlzeit machst, dann landest du ziemlich automatisch im Bereich von 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm. Und wenn du es genau wissen willst, es ist auch eine gute Idee, mal eine Woche lang ein Ernährungstagebuch zu führen. Dazu gibt es richtig gute Apps. Eine sehr bekannte ist zum Beispiel MyFitnessPal. Oder mein persönlicher Favorit ist Yasio. Und dann schaust du einfach, wo du wirklich landest. Die meisten Menschen, und wir nutzen das auch viel im Coaching, sind am Ende überrascht, wie wenig Protein sie tatsächlich essen. Und das bringt mich zum 2. Tipp. Kommen wir zur Großmutterfrage. Bevor du im Supermarkt was in deinen Einkaufswagen legst, fragst du dich einfach, hätte meine Großmutter das als Essen erkannt? Ja, das ist keine perfekte Regel, aber es ist ein guter Filter. Also lass uns mal durch den Supermarkt durchgehen, gedanklich. Äpfel? Ja. Haferflocken? Ja. Hühnchen? Ja. Tiefkühlpizza? Also meine Oma kannte Pizza? Wahrscheinlich auch. Obwohl das vielleicht nicht die beste Entscheidung ist. Zumindest nicht auf Dauer. Und dann kommen wir zu solchen Fertiggerichten wie Drinks, die du dir als Mahlzeitersatz kaufen kannst und wo angeblich alles drin ist. Und die wahrscheinlich eher nicht. Und der Punkt ist nicht, dass du nie solche Drinks trinken solltest. Der Punkt ist, die Basis deiner Ernährung sollte aus den Dingen bestehen, die relativ wenig verarbeitet und als solche erkennbar sind. Wenn dein Kühlschrank hauptsächlich mit Zutaten gefüllt ist, aus denen du dir dann was Leckeres zubereitest, statt mit fertigen Produkten, bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und das bringt mich zum 3. Tipp, den ich dir in dieser Folge noch mitgeben wollte, die 80-20-Regel für Fette. Das Thema gesunde Fette kann man sich ganz schön kompliziert machen und deswegen ist hier eine praktische Richtschnur für die Fettverwirrten unter uns. 80% deiner Fette sollten aus ungesättigten Quellen kommen. Das sind solche Fette wie Olivenöl, Nüsse und Samen, fettreicher Fisch, aber auch Dinge wie eine Avocado zum Beispiel. 20% können gesättigte Fette sein. Dazu gehört Butter, die auch super zum Kochen ist, Vollfettmilchprodukte und das Fett, das du im Fleisch findest. Und mit diesem Verhältnis bleibst du automatisch unter dieser 10%-Grenze für gesättigte Fette und du musst nicht gleichzeitig jeden kleinen Bissen kalkulieren. Und ja, du darfst auch Butter verwenden, du darfst auch mal Steak essen, du musst dich auch nicht für fetten Käse rechtfertigen. Was du nicht tun solltest, ist alles und auch wirklich jede Mahlzeit in Butter ertränken, jeden Kaffee noch mit Butter aufschäumen. Ja, den Trend gibt's ja auch, den Bulletproof Coffee oder Butter als Hauptfettquelle zu verwenden, weil du jetzt glaubst, das sei jetzt das Gesunde. Hier macht's also auch der Mix und das Schöne ist, wir haben ja so viele leckere Fettquellen, die wir miteinander kombinieren können. Ein paar Beispiele hast du jetzt für dich mitgenommen. Als letztes lass uns nochmal würdigen, wie leicht es ist, sich mit Ernährungsberichten und Empfehlungen da draußen zu stressen. Und deswegen möchte ich dir nochmal ein paar Tipps mitgeben, wie du ganz entspannt bewerten kannst, ist das für mich relevant oder nicht, wenn du das nächste Mal mit widersprüchlichen Empfehlungen konfrontiert wirst. Dazu kannst du dir drei simple Fragen stellen. Frage 1, wer sagt das eigentlich? Ist es ein anerkanntes Institut mit wissenschaftlichem Beirat? Oder ist es vielleicht ein einzelner Influencer oder es ist eine einzige Studie oder ein Social-Media-Post über eine Studie? Um eine Aussage zu treffen, müssen wir immer die Gesamtheit aller wissenschaftlichen Studien berücksichtigen. Und Berichte über einzelne Studien sind zwar interessant, aber relativ wenig aussagekräftig. Und nicht alles, was wissenschaftlich klingt, ist es auch. Und das bringt uns automatisch zur Frage 2. Was zeigt denn die Mehrheit der Studien da draußen? In der Ernährungswissenschaft gibt es selten die eine Studie, die alles erklärt. Was zählt, ist der Konsens. Und was zeigt die Mehrheit der Forschung da draußen? Zum Beispiel beim Protein ist der Konsens, mehr ist für aktive Menschen besser. Bei gesättigten Fetten ist der Konsens, moderater Konsum ist okay. Exzess eher nicht. Bei hochverarbeiteten Lebensmitteln ist der Konsens, weniger ist tendenziell besser. Und damit kommen wir zur dritten Frage. Funktioniert das für dich? Denn die beste Ernährung ist die, an der du dranbleiben kannst. Wenn du Milchprodukte liebst und gut verträgst, dann perfekt. Und wenn sie dir nicht schmecken oder du sie nicht verträgst, dann hilft es nichts, dass sie erlaubt sind. Es ist dein Körper, es ist dein Alltag und es sind deine Vorlieben. Und die sind auch Teil der Gleichung. Und damit komme ich zum Ende der Folge. Wenn du noch Beispiele suchst, wie so ein sinnvoller Beispieltag deiner Ernährung aussehen könnte, all das findest du in meinem neuen Buch, Looking Good Naked, die Gesamtausgabe. Da sind Beispielpläne drin, viele Rezepte auch, die hier gut reinpassen in das, was wir heute gesagt haben und die gleichzeitig alle wichtigen Basen abdecken, was Protein angeht, was die Obst und Gemüse angeht und was auch den Verarbeitungsgrad angeht. Und gleichzeitig bekommst du auch ein paar Beispiele, wie du selbst Kochen einfach umsetzen kannst in 5, 10 oder 15 Minuten. Oh, und eine Sache habe ich noch. Und zwar das, was du in vielen Podcasts und auch Artikeln nicht erfährst, aber was mir besonders wichtig ist. Wo sind eigentlich die Grenzen des Ganzen? Für wen gelten diese allgemeinen Empfehlungen nicht? Und was gibt's sonst noch zu beachten? Zunächst mal dürfen wir festhalten, die Empfehlungen gelten für gesunde Menschen. Zum Beispiel beim Thema Protein wird immer gesagt, ja, Protein ist schlecht für die Nieren. Das stimmt nicht, aber Menschen, die schon Nierenerkrankungen haben, die dürfen hier auf jeden Fall aufpassen. Und falls das auch für dich gilt, dass du eine bekannte und diagnostizierte Nierenerkrankung hast, dann sprich unbedingt mit deinem Arzt, bevor du deine Proteinzufuhr erhöhst. Was wäre, wenn du dich vegetarisch oder vegan ernährtest? Die neuen US-Richtlinien, die betonen tierische Proteinquellen ziemlich stark. Und das spiegelt auch einen bestimmten kulturellen Kontext wider. Die gute Nachricht ist, du kannst die Proteinempfehlung auch pflanzlich erreichen. Das erfordert zwar ein bisschen mehr Planung, ist aber absolut machbar. Gute pflanzliche Proteinquellen sind auf jeden Fall Tofu und Tempeh, Seitan, Quinoa, Nüsse und Samen enthalten auch Protein und Hülsenfrüchte sind auch proteinreich und du darfst das Ganze immer im Gesamtkontext sehen. Also auch da, wer sich rein vegan ernährt, der fährt in der Regel auch mit einem guten, hochwertigen Proteinpulver dann ganz gut. Und indem du verschiedene Quellen über den Tag verteilst, kannst du alle essentiellen Aminosäuren genauso bekommen wie jemand, der sich nicht allein auf pflanzliche Proteinquellen beschränkt. Ja, und was ist noch mit der DGE? Die DGE sagt ja aktuell noch was anderes. Und meine These ist, die DGE wird sich vermutlich noch Zeit lassen. Behörden ändern ihre Empfehlungen nicht über Nacht und das ist grundsätzlich auch okay. Meine Empfehlung ist, warte am besten nicht darauf, dass die DGE ihre Proteinempfehlung anhebt. Die Wissenschaft ist an der Stelle ziemlich klar. 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilo sind für aktive Menschen definitiv sinnvoll und zwar unabhängig davon, was in offiziellen deutschen Dokumenten steht. Und dass ich auch noch etwas mehr empfehle als Zielwert 2 Gramm pro Kilo, ist, finde ich, eine gute Faustregel für Menschen, die regelmäßig Sport machen, die ihren Muskeln schützen wollen und auch aufbauen wollen. Und wer abnehmen will, kann auch drüber gehen. Das fällt dann häufig leichter. Und hier dürfen wir festhalten, dass die allgemeinen Bevölkerungsempfehlungen natürlich nochmal was anderes sind als die optimale Empfehlung für Menschen, die ja ihren Körperbau optimieren wollen, was vielleicht auch für dich der Fall ist. Am Ende gibt es hier keine One-Size-Fits-All-Empfehlung. Am besten ist es, wenn du dein eigener Ernährungsnavigator wirst und selbst ausprobierst, selbst Experimente wagst und rausfindest, was für dich funktioniert. Und falls dich das Thema Ernährung manchmal überfordert, dann verstehe ich das gut. Die Ernährungswelt da draußen, die kann ziemlich erschlagend sein. Und mein Vorschlag ist, konzentriere dich auf eine Sache zur Zeit und konzentriere dich vor allen Dingen auf das Wesentliche. Wenn du nur 3 Dinge aus dieser Folge mitnimmst, dann die folgenden 3. Punkt Nummer 1, achte auf das Protein. Das ist wichtig und es hilft dir auch. Zu jeder Hauptmahlzeit eine Handteller große Portion ist eine gute Basis. Dann mehr auf echte Zutaten achten, also mehr auf die einzelnen Zutaten ohne Zutatenlabel achten, weniger Fertigprodukte. Das Ganze muss nicht dogmatisch sein. Es ist auch okay, mal hier und da was Fertiges zu essen, aber so als Grundtendenz. Und Punkt Nummer 3, entspann dich wegen des Fettes. Weder Panik noch Exzess, ein ausgewogenes Verhältnis der gesunden Fette. Und die Basis, also 50% des Tellers bei jeder Hauptmahlzeit aus Gemüse und Obst, möglichst frisch, perfekt. Das war's. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Die Ernährungspyramide, die steht Kopf, zumindest in den USA seit Anfang 2026. Was bedeutet das für dich? Nun, das heißt nicht, dass du alles über den Haufen werfen musst, was du bisher gemacht hast, sondern es bedeutet einfach, dass ein paar lang gehegte Dogmen jetzt auch offiziell anfangen zu bröckeln. Und ich halte das für eine gute Entwicklung. Mehr Protein, ja, die Wissenschaft stützt das, das wissen wir. Weniger Angst vor Fett, ja, auch das ist gesichert. Und echtes Essen statt hochverarbeitet, ja, ist auch eine gute Idee. Die wahre Lektion ist vielleicht diese, dass die Ernährungsempfehlungen sich ändern. Und sie werden sich wahrscheinlich auch weiter ändern. Was gestern galt, gilt vielleicht morgen nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, selbst zu navigieren und die Grundprinzipien einer gesunden Ernährung zu verstehen. Meine These ist, dass die sich so grundsätzlich eigentlich nicht großartig ändern werden. Vor allen Dingen, wenn wir bei den natürlichen Lebensmitteln bleiben. Und dabei auch ein bisschen flexibel und offen bleiben. In diesem Sinne, iss gut, beweg dich und bleib dran. Und dann hoffe ich, wir hören uns ganz bald wieder in einer neuen Folge. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.